2020 genauso Gottesdienst miteinander feiern können, wie wir das im Jahr 2022, 2021 gemacht haben. 2020 haben wir auch Gottesdienste miteinander gefeiert. Vielleicht waren die etwas ungewöhnlich, weil ja die äußeren Rahmenbedingungen ungewöhnlich sind. Es gibt immer mal wieder ungewöhnliche Rahmenbedingungen. Und dann ist gut, wenn man so eine, wie soll man das nennen, so eine gute Gewohnheiten hat im Leben, genau. Und egal, ob das ist, dass wir unter Gebet einschlafen oder wie hat es vor kurzem ein Bekannter von mir gesagt, Gerd, ich bin so frustriert, hat er mir erzählt, ich stelle meine Predigten auch immer online und die Leute sagen zu mir, die sind so toll, um die abends anzuhören, wenn man dann schlafen geht, dann schläft man mit der Predigt ein und er war so voll frustriert und hat gesagt, Gerd, die benutzen meine Predigten zum Einschlafen, bin ich so ein Einschlafpastor? Dann muss ich sagen, nee, aber es ist doch gut, weißt, würden die jetzt irgendeine Netflix-Serie angucken oder denkt euch sonst irgendwas aus, machen, ist doch toll, dass die unter deiner Predigt einschlafen. Wenn die so wirkt, dass man dadurch einschlafen kann, also nachts, abends, dann hat es was. Das ist besser wie jedes Mittel. Genau. Also es ist gut, wenn man Konstante hat in einer unkonstanten Zeit. Und so ist es bei Susanne und Gerd natürlich auch. Wir haben auch Konstanten in unserem Leben. Wir haben, das Ding nennt sich Losungsbuch. Keine Ahnung, ob ihr das schon mal gehört habt. Und da gibt es einen Vers. Das ist dieser Jahresvers. Und dieser Jahresvers, der steht dieses Jahr in 1. Mose 16 und zwar im Vers 12, 13, da sagt die Hagar am Schluss, du bist ein Gott, der mich sieht. Also so ist übersetzt worden und weil da ja ein bisschen mehr dahinter steckt, vielleicht hat diesen Vers schon mal jemand von euch dieses Jahr gelesen, gehört, gesehen, ist schon irgendwie über den Weg gelaufen, habe ich so gedacht, ich möchte gerne das Jahr mit diesem Drumherum beginnen, was das für die Hagar bedeutet, worum die Hagar in die Situation gekommen ist und so. Und damit möchte ich beginnen. Also so, man kommt ja in unterschiedliche Situationen, gell? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Situationen hattet, wo ihr gedacht habt, boah, wie bin ich da jetzt wieder reingeraten? Himmel, hilf, oder Herr Jesus, kannst du da irgendwie was machen? Jedenfalls gab es eine Frau, die hieß Hagar und vermutlich nimmt man an, dass der Abraham und die Sarai, dass die ja etwas vermögend waren und so gedacht haben, naja, um das alles so ein bisschen am Laufen zu halten, was wir da haben. Wir haben so mehrere hundert Schafe, 100 Rinder und alles, was man hier so hat, braucht's ja eine gewisse, wir würden das heute sagen, Logistik. Wir müssen gucken, wie wir das Ganze so durchmanagen und dann hätte er wahrscheinlich im Jahre 2023 seinen Laptop aufgeklappt, egal mit was der auch immer für ein Betriebssystem läuft und hätte sich eine Tabelle erstellt oder ein Organigramm und hätte sich überlegt, und wo setze ich jetzt wen ein und wer hat wie irgendwelche, ja, also Macht, Befugnisse, wie auch immer. Das alles hatte der gute Abraham nicht. Er hat sich einfach von denen, die um ihn herum waren, angeguckt, wie so das Leben läuft und er hat von dieser Zeit, wo er seine Frau Sarai dem Pharao in Ägypten seine Frau als Schwester verkauft hat, das war nun nicht ganz gelogen, aber drei Viertels, denn er war mit ihr noch so, ich sag mal, so ein Viertel, so ein Fünftel verwandt. Sie war also entfernt verwandt von ihm, hat sie aber trotzdem geheiratet. Und deswegen hat er sie dem Pharao als Schwester verkauft. Und als dann das ganze Unheil über ihn kam, Gott zu ihm gesagt hat, lass die Finger von der Sarai, sonst gibt's Ärger mit mir, hat der Pharao großzügig gehandelt und hat also der Sarai und dem Abraham noch Knechte und Mägde dazu geschenkt, damit Gott ja nichts mit ihm macht. Und vermutlich aus diesem Pool, ich nenne das jetzt so, Menschen sind kein Pool, aber vermutlich aus dieser Gruppe der Menschen, nämlich Knechte und Mägde aus dem Hause vom Pharao, könnte die Hagar stammen, denn der Name Hagar bedeutet Fremde. Also sie war keine Einheimische oder sie war nicht aus diesem Clan von Abraham und Sarai. Und so hat wohl die Sarai Gefallen an dieser Hagar gefunden und hat nun gesagt, ja, du bist jetzt eher näher bei mir, die anderen machen da was mit Tieren und sonst irgendwas. Und so war sie da. Und das Größte der damaligen Zeit war nicht, wie man den CO2-Ausstoß minimieren könnte, denn dann müssten sie ja weniger Tiere in die Welt setzen und weniger rumziehen, sondern das Größte war damals für Sarai und Abraham, wie bekommen sie Kinder? Also es war nicht so wie heute, ja, wir müssen da jetzt was tun mit diesem Klimaschutz und weniger Kinder in die Welt setzen. Nein, ihnen war es wichtig, Kinder in die Welt zu setzen. Gott hat selber gesagt, Kinder sind eine Gabe, eine ganz, ganz große Gabe von mir. Und Kinder sind etwas Wichtiges, weil sie ein Geschenk Gottes sind. Er macht das möglich. Oder um das so direkt zu sagen, Gott ist derjenige, der das Leben gibt und das Leben nimmt. Wir haben es nicht in der Hand, wann Leben kommt und wann Leben geht, sondern es liegt in Gottes Hand. Und die beiden, Abraham und Sarai, die waren nun so schlappe 70, 80 Jahre. Oder um es genauer zu sagen, der Abraham, der war schon über 80. Das heißt, wir alle, die wir hier sitzen, sind noch blutjung. Auch du, Urli. Du bist noch blutjung, du hast noch keinen Achter vorne dran. Also komm bloß nicht auf den Gedanken, du könntest alt sein oder so. Nein, Sarai und Abraham haben sich entschieden, im schlappen Alter von Mitte 80 Jahren noch ein Kind zu bekommen. Also ich weiß ja nicht, was euch beiden bewegt, so, also ob ihr etwa auch in die Richtung denkt oder so, lieben gerne, ich würde das Kind gerne segnen von euch beiden, wenn ihr da jetzt auf die Gedanken kommen solltet. Also es wäre auf jeden Fall willkommen in der Gemeinde, wirklich, kein Thema. Jedenfalls haben die das probiert und ich denke nicht, dass ich euch jetzt aufklären muss, wie die das probiert haben, aber die werden das so gemacht haben, wie wir das heute auch machen. Die Bibel benutzt da ja verschiedene Worte, zum Beispiel, er erkannte seine Frau. Also das heißt nicht, dass er die Brille aufgesetzt und gesagt, boah, cool, ey, also ich mache das jetzt mal mit meiner Susanne. Genau, kastanienbraun, also fast schwarz und 1 Meter, genau 50 plus. Das muss meine Frau sein. Ja, ich muss mal mehr nach unten gucken, anstatt nach oben, dann hätte ich sie doch erkannt. Nein, er hat Gefühle für sie entwickelt, um das so direkt zu sagen. Und diese Gefühle wiederum hat Gott in uns hineingelegt. Da brauchen wir auch nicht rot werden. Also wir werden da manches Mal rot, aber da brauchen wir nicht rot werden. Die Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Dass wir unseren Partner lieben, auch im sexuellen Bereich, ist ein Geschenk Gottes. Das möchte Gott. Das hat er in uns hineingelegt. Er möchte, dass wir unseren Partner gern haben, dass wir ihm Gutes tun. Aber die engste Verbindung ist, neben Gott ganz eng zu sein, dass wir uns eben auch Mann und Frau in einem geschlossenen Rahmen hingeben. Und letzten Endes geschieht daraus Folgendes, dass Kinder zur Welt kommen. Und diese Kinder sind jetzt nicht, boah ey, wie ist denn das jetzt passiert, sondern wir wissen das aus der Biologie, wie das geschehen kann. Das kann nur in einem gewissen Zeitraum passieren, einmal im Monat. Und dann ist trotzdem noch ganz viel Geschenk Gottes dabei. Und es hat nicht bei diesen beiden funktioniert. Da lag etwas im Argen, egal in welchem Bereich auch immer. Und man könnte da ja jetzt gleich kommen, ja, wer ist jetzt schuld? Der Mann, die Frau? Darum geht es hier gar nicht. Es kam einfach keine Zeugung zustande, obwohl es Gott vorausgesagt hat. Und irgendwann hat sich die Sarai überlegt, ich muss da was machen. Und in dieser Überlegung, wie sie sich das so überlegt hat, hat sie natürlich ganz normal gedacht. Und sie hat so überlegt, was für Möglichkeiten gibt es denn in unserem Bereich? Also heutzutage wäre die Möglichkeit zum Beispiel einer, ich sag mal, wie immer auch geartet, dass man sich mal untersuchen lässt als Mann und Frau, woran liegt es denn, und dann entsprechend einleitet. Würde das nun nicht funktionieren, könnte der Frauenarzt ja zumindest gewisse Mittel und Möglichkeiten einleiten. Susanne und ich, wir haben das bei einer Freundin miterlebt und da hat man wirklich das volle Programm gemacht und alles hat nichts gewirkt. Wirklich alles. Wir reden da wirklich vom vollen Programm, dass man da dieses Ei rausnimmt, befruchtet, wieder einsetzt, hat alles nichts genützt. Und da kommt man auf die dollsten Ideen. Ich habe so in Deutschland so jemand, Frau, Journalistin, die völlig gegen Kinder war. Und dann, ich sage das immer zu meiner Frau, irgendwann fällt jeder mal aus dem Bett und dann wird ihm bewusst, was er wirklich will. So war das bei der Frau auch. Die war Mitte 40, noch nie ein Kind bekommen und dann auf einmal, ein Kind muss her. Im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Ausdruckes, ein Kind muss her. Und dann hat man wirklich noch was dazugelegt. Man hat sich von der Schwester noch dies und jenes im Inneren des Körpers ausgeliehen. Man hat also wirklich ganz, ganz viel gemacht, um endlich diesen Spruch erfüllen zu können, der von Rahel ja kommt, Jakobs Frau: Schaffe mir Kinder oder ich verderbe. Also irgendwann tritt das sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf, dass dieser Kinderwunsch einfach da ist. Der kann auch nicht überdeckt werden von einem Hund. Also sorry, wenn der eine oder andere einen Hund hat, dann freut euch an dem Tier. Aber ein Tier ist ein Tier und ein Kind ist ein Kind. Das ist ungefähr so, wie dann rüste ich halt mein Hobby auf. Was der Einzelne oder so sammelt, gell? Dann sammelt man Briefmarken, ja, dann legt man sich halt noch mehr Briefmarken zu oder was weiß ich, was man alles sammelt. Dieser eigentliche Wunsch nach einem Kind ist einfach da. Und so war das bei der Sarah auch. Und dann hat sie sich überlegt, wie kann ich diesen Kinderwunsch erfüllen? Was ist da möglich? Ich male da jetzt einfach so ein nettes Mündel hin. Genau. Und glaubt jetzt bloß nicht, nur weil die Eberhards 12 Kinder haben, und man könnte dann meinen, ja, also bei denen ist jetzt genug. Nee, ich sag's euch so ehrlich, wäre noch ein 13. gekommen, hätten wir das auch genommen. Es war schlicht und ergreifend, dass Gott bei uns gesagt hat, jetzt ist genug. Ich kann euch nicht sagen, warum. Gott macht es einfach so. Jedenfalls war bei Sarai und bei Abraham. Bei Abraham dieser Wunsch da nach einem Kind. Und die Möglichkeiten damals war einfach so, ja gut, wenn die Hauptfrau, also wenn meine eigentliche Frau kein Kind bekommt, dann kam Sarai auf die Idee, komm, dann nimm doch die Hagar. Und das finde ich schon interessant, weil, und das meine ich jetzt hier ernst, Gott, unser Heiland, hat ja grundsätzlich die Ein-Ehe für uns bestimmt. Also Gott hat ganz bewusst gesagt, ich möchte gerne, dass eine Frau und ein Mann zusammenleben. nachzulesen in 1. Mose am Ende, also so ab Vers 26 und dann Kapitel 2, also 1. Mose Kapitel 2, Vers 1, 4 und fortfolgende. Die Frau wird dem Mann anhängen, der Mann wird der Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein, die Verbindung auch im körperlichen Bereich und sie werden eine Familie gründen. Sie sind dann also nimmer Teil der Familie, wo sie hingehören, also wo sie rausgeboren wurden, sondern sie gründen dann eine eigene Familie. Und in der damaligen Zeit war es wohl so, dass wenn jemand sich mehrere Frauen leisten konnte, dann galt er wohl als reich. Und so hat die Sarai das aufgegriffen und hat gesagt, du Abraham, nimm doch einfach die Hagar als Nebenfrau und wenn sie dann das Kind geboren hat, wo du mit ihr zeugst, dann ist das unser Kind. Das war also so der Gedanke der Sarah, der Sarai, steht in 1. Mose 16. Da hat sie sich das ausgedacht. Da hat sie gesagt, komm, nimm die, schlaf ein paar Mal mit der. Ich sage das jetzt mal gerade so flapsig, aber du gehörst schon mir. Und da darf man eins nicht vergessen. Aus der Seelsorge, aus der Psychologie, dass mit den Menschen, wo man diese oberengste Verbindung hat, also wo man einfach mal körperlichen Geschlechtsverkehr hatte, da besteht eine enge Verbindung. Das möchte ich hier einfach mal so sagen. Also dieses Ganze, egal wer da mit wem heimlich, also das läuft leider im christlichen Bereich genauso wie in der säkularen Welt, wer da mit wem flirtet und den kommen einmal ist schon zu viel flirten. Und wer mit jemand anderem schläft, der geht eine Verbindung ein, eine körperliche, emotionale Verbindung. Da entsteht etwas miteinander. Also klar, das Kind auch, aber da entsteht auch eine Beziehung. Und diese Beziehung ist nicht zu unterschätzen, denn was jetzt passiert, ist genau das, was ich hier ein bisschen ausführen möchte. Da geht nun der Abraham zu Hagar und er entdeckt, dass andere Mütter auch schöne Kinder haben oder andere Mütter schöne Töchter haben und auf einmal gefällt ihm das. Und die Sarai empfindet hier Neid. Ich würde nicht sagen, dass der Neid einer Frau schlimmer ist wie der Neid eines Mannes. Das ist beides nicht gut, aber der entsteht da. Und dann passiert Folgendes, die Hagar, die wird tatsächlich schwanger. Und was ich interessant finde ist, als die drei das hier ausbaldowert haben, so ihre Dreiecksbeziehung, da fragen die aber auch nicht einen Ton nach Gott. Es ist so ein genialer Plan, den die Sarai hier entwickelt hat. Die fragen nicht einen Ton nach Gott. Hey, wir haben die geniale Idee entdeckt, wie wir das mit unseren Kindern lösen können. Also ich finde es ja schon erstaunlich, dass der Abraham mit 86 Jahren noch zeugungsfähig ist. Also einfach mal ich als Mann hier, boah, coole Geschichte. Aber tatsächlich, die Hagar wird schwanger. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal in der Bibel etwas genauer anschaut, dann steht da drin, dass die Hagar, als sie schwanger war, verächtlich auf die Sarai geguckt hat. Also so richtig, richtig menschlich. Hey, da war was am Start. Auf einmal hat die Füße hochgelegt und hat gesagt, du Sarah, ich bin so schwanger und ich bin echt mega schwanger. So oberaffenschwanger. Ich kann gerade nicht anders wie schwanger sein. Hol mir mal. Ah, da ging das Affentheater los. Entschuldigung. Also meine Frau musste beim ersten Kind auch 3 Monate liegen. Es ist also nicht nur so angenehm, schwanger zu sein. Aber was meine Frau nie war, vielleicht wart ihr das mal, es gibt Frauen, habe ich mir erzählen lassen, die haben dann Hunger auf und das brauchen sie unbedingt. Und dann muss man flitzen als Mann. Also habe ich mir erzählen lassen, meine Frau war nicht so. Meine Frau ist zwar immer geflitzt, aber auf die Toilette. Ja. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das teilen wir nicht miteinander. Ja, musste also nicht sein. Kleiner Joke am Rande, genau. Also Susanne hatte die ersten 3 Monate Mühe. Deswegen ist sie auch heute noch so gärtenschlank, weil sie hatte ja nie die Chance zuzunehmen. Genau. Aber nun zurück auf die Geschichte mit der Hagar. Und es wurde halt immer schlimmer. Dieser Neid, dieses Schwangersein, dieses Hey. Okay, so. Ich habe das vor kurzem erlebt, ich bin besser. So, im tiefsten Grunde, weil ich kann ja schwanger werden und du kannst es nicht. Deswegen bin ich besser. Also vor kurzem habe ich zu meinen Jungs gesagt, könnt ihr mir mal an dem und dem helfen bei meinem Laptop? Und dann hat doch einer von diesen 7 diesen Satz rausgehauen. Geil, Papa, jetzt wirst du dann aber doch alt, weil du das nicht mehr hinkriegst. Und dann dachte ich so, hey, ich lasse es ja nur den machen, dass ich was anderes machen kann. Also wir haben Speicher ausgetauscht im Laptop. Mehr Speicher. Genau, und weil ich wusste, der kriegt es besser hin wie ich. Kein Thema. Ja, aber man kann aus denen, ich bin besser, auch was machen, dass man so auf den anderen eben guckt, wie man guckt. Und auf einmal war aus dieser genialen Idee so eine richtige Mauer geworden. Und diesem ganzen Drumherum kam auf einmal die Sarai zu ihrem Mann und hat gesagt, also du mit der Hagar, das funktioniert jetzt gar nicht. Könnte es sein, dass Gott uns nicht nur was nehmen will, wenn er sagt, kein zweiter Mann, keine zweite Frau, sondern dass er ganz genau uns Menschen kennt und weiß, wie es am besten funktioniert. Hey, die 3, ich sag das mal so richtig, Schweizerdeutsch, die haben echt ein Zeich angestellt. Die haben gut gemeint und schlecht gemacht, diesen ganzen Clan, aber sowas mit 180 gegen die Betonmauer gefahren, dass es nur noch gestaubt hat. Die haben alles pulverisiert. Und so musste die Hagar, weil die Sarah gut gemeint und schlecht gemacht, musste die Hagar gehen. Und jetzt befinden wir uns in diesem Vers. Also lange Rede, langer Vorspann. Ihr merkt schon, oh Backe, heute kann es etwas länger gehen. Und dann kommt Gott. Kommt Gott zu dieser Sarai und fragt sie erstmal: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Vers 8. Ich meine, also, hat jemand Zweifel daran, dass Gott allmächtig, allwissend ist? Danke. Dann sind wir uns einig. Also Gott wusste ganz genau, wo die herkommt. Die kommt voll aus dem Beziehungsschlamassel. 3 Leute haben hier die Nase voll voneinander. Vielleicht der Abraham ein bisschen weniger, keine Ahnung. Aber der war es dann auch zu viel. Gell? Also wenn man da so im, wie soll ich sagen, in so einem engen Clan zusammenlebt und es funktioniert nicht, dann haut es manches Mal nicht hin. Und weshalb fragt Gott diese Frage? Obwohl er es doch ganz genau weiß, er möchte wissen, was in ihrem Herzen los ist. Er möchte gerne Offenheit von dieser Hagar. Und die Hagar, die schüttet nun ihre Not aus. Eigentlich so verfahren die Sarai will die Hagar nicht mehr. Der Abraham muss da spuren und denkt sich, oh Backe, so ein Schlamassel, ich hab's doch vorher vielleicht auch nicht gewusst, gell? Und als wirklich alles, wir Schwaben sagen, als das Kind in den Brunnen gefallen ist, vergebt mir diesen Ausdruck, aber als es eigentlich zu spät war, als sie wirklich alles kaputt gemacht haben, was nur noch kaputt zu machen geht, geht die Hagar in die Wüste. Und in der Wüste wissen wir, das ist ein Ort, wo man nicht nur verdurstet, wo man nicht nur so ans Lebensende kommt, sondern in Bereichen, wo ganz wenig ist, kann man sich wieder konzentrieren. Also in der Wüste gibt es ja keine 100 verschiedenen Baumarten oder Tiersorten oder so, sondern da konzentriert man sich auf ganz, ganz weniges. Wer also gut arbeiten möchte, dem gebe ich den Tipp, nicht das Büro komplett voll bis zum letzten Ding voll stapeln, sondern ganz wenig. Und bewusst geworden ist mir das von dem ehemaligen Bundestrainer Pep Guardiola. Der hatte im Camp Nou, also der war mal Trainer in Barcelona, und da hatte er mitten unterm Stadion einen Raum, da war ein Stuhl und ein Tisch drin. Und was hat er mit in diesen Raum genommen? Ein Bleistift und ein Stück Papier. Und jetzt fragt ihr euch, 4 Sachen, also plus Guardiola, 5. Die Lampe und Schalter waren natürlich auch noch da, aber der war ja fest drin. Was macht er nur mit so wenig Zeug? Er hat seine Aufstellung ausbaldowert. Und mit Barcelona hat er immerhin 10 Titel in 3 Jahren gewonnen. Das war ja noch nicht ganz schlecht. Also ein Raum, wo man sich konzentrieren kann, wo nicht viel ist zum Ablenken, dient zur Heilung. Also solltet ihr die Chance haben, in eurem Haus, in eurer Wohnung einen Gebetsraum einzurichten, einen Tisch und einen Stuhl reicht, eine Lampe an der Decke und einen Schalter links vor dem Ausgang. Und dort kommt sie nun ans Rande ihrer Möglichkeiten und Gott kann eingreifen. Gott will auch eingreifen. Ganz wichtig, Gott macht sich auf den Weg zur Hagar. Wie erkennen wir Hagar? Vergebt's mir. So, also, sie war leicht schwanger, 3., 4., 5. Monat, und Gott kommt zu ihr und redet mit ihr. Und erklärt das. Vers 9, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil er der Herr dein Jammern erhört hat. Und er wird ein wilder Mann sein und seine Hand gegen jeden und jemanden Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Was macht Gott? Er greift in diesen Schlamassel ein und er ordnet. Wenn wir Gott erleben, dann ist er ein Gott, der uns erstmal wieder zeigt, was wir in unserem Leben, wenn es Unordnung, wenn es Chaos gibt, es ordnet. Und das kann man natürlich keiner Feministin erklären, was Gott hier jetzt macht. Aber Gott ordnet und Gott zeigt ganz klar, wie das hier jetzt zu gehen hat. Und Gott zeigt auch ganz klar, wie das weitergeht. also nicht irgendjemand, kann sich aus irgendeinem Buch irgendeinen Namen schnitzen oder im Internet oder wie sie es bei uns damals gemacht haben, kleiner Joke, damit er nicht einschlaft, gell? 2006 war ja unser Samuel so. Susanne war hochschwanger mit Samuel, also unseren Samuel kennt ihr ja, aber damals hatte der Samuel ja noch keinen Namen. Und so kamen Freunde zu uns und haben gesagt, wisst ihr was, es ist doch Weltmeisterschaft in Deutschland und der Fußballspieler, der als erstes das Tor schießt, den Namen nehmen wir. Dann würde er heute Philipp heißen, weil Philipp Lahm hat das erste Tor geschossen, 2006. Nein, wir haben dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir lassen uns da von Gott überraschen und von Gott zeigen, was dran ist. Aber also, Gott hat hier eingegriffen und hat gesagt, nee, ich möchte gerne, dass dein Sohn so heißt und ich werde dir auch sagen, warum und wieso. Und eine Wichtigkeit kommt noch dazu, Gott macht sein Versprechen wahr. Also, der Ismael ist ja ein Kind vom Abraham. Und Abraham hat eine Verheißung gekriegt. Und Verheißungen setzt Gott um. Oh, sorry. Ich habe es in Deutsch geschrieben. Sorry. Also in nicht in Schweizerdeutsch, sondern in Deutsch ist so dreierles S. Ich schreibe es drunter. Genau. So, also, der Abraham hat eine Verheißung gekriegt, und zwar jedes Kind von dir soll ein Volk werden. Das heißt, überall da, wo dein Same, ich sage das jetzt mal so, zu einem Kind reift, da entsteht ein Volk. Und Gott macht keine Ausnahme, nur weil da jetzt irgendwie menschlich was völlig verquert ist, sondern Gott sagt, auch dieses Kind wird ein Volk werden. Ihr gedachtet, es böse zu machen und ich leg da meinen Segen drauf. Weil ich nicht irgendwelche Ausnahmen von der Ausnahme mache. Also du, Hagar, hast Großes vor. Und da gibt's Schritte, wo du da machst. Und ein ganz wichtiger Schritt ist Gehorsam bei Gott. Erst dann, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und wenn ich anderes weglege, dann kann Gott. Wird uns hier ganz deutlich, die Sarai will ohne Gott etwas planen und es kommt Chaos raus. Nein, es kommt ein Kind dabei raus, aber sie schafft in dem Beziehungsgeflecht, in diesem Clan, schafft sie Chaos. Und so ähnlich wird es auch bei uns in unserem Leben sein, wenn wir ohne Gott planen. Wenn wir denken, aber ah, das kriegen wir jetzt aber ohne Gott hin. Ah, das haben wir doch schon 50, 100, weiß ich wie viele Male gemacht. Nee, Gott ist derjenige, der den Segen auf die Sachen legt, die wir anpacken. Wir können ganz viel machen. Wir dürfen uns nur nicht wundern, wenn wir in unserem Leben Chaos anrichten, wenn wir das nicht mit Gott machen. Und deswegen greift Gott bei der Hagar ein in der Wüste. Schreibe ich noch dazu, habe ich vergessen. Genau, also in der Wüste ist sie nämlich. Und diese Orte sind wichtig für uns. Und am besten wäre es in unserem Leben, wenn wir zunächst, wenn wir etwas planen, in die Wüste gehen. Und wenn wir Gott fragen. Und wenn wir dann überlegen, was will denn Gott in unserem Leben? Und wenn wir ihn bitten, wie setze ich es um? Also, Gott fragen. Okay. Ja, mit Gott überlegen, wie lässt sich's umsetzen. Und ihn in diesem ganzen Geflecht auch die Nummer eins zu lassen. Und das macht Sinn für uns, für jeden Einzelnen von uns. Das macht Sinn. Am Anfang eines Jahres macht es Sinn, mit Gott zu überlegen, was ist dran für mein Leben, nicht was will ich planen. Dann entsteht Chaos, wenn nur ich was will, sondern mit Gott zu überlegen und dann zu überlegen, Heiland, wie kann ich das umsetzen? Und in der ganzen Umsetzung ist es wichtig, dass er bei diesem Plan die Nummer eins ist, dass er sagen darf, wie es geht. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr Probleme erleben, im persönlichen Bereich, im familiären Bereich, im Gemeindebereich. Und doch ist die Frage, wie packen wir das an miteinander? Und da ist mir es einfach wichtig, aus der Bibel zu lernen und zu sehen, wie kann Gott das in unserem Leben, in meinem Leben machen. Und jetzt haben wir die Wahl. Was sagen meine Jungs immer? Papa, kennst du schon diesen Spruch? Der Wal hat die Wahl. Gell? Aber der Wal hat eben nicht die Wahl, sondern wir gehen das mit Gott an und machen es nicht so, wie es uns die Sarai gezeigt hat. Gott kann unser Chaos ordnen, noch viel lieber ist es ihm, wenn wir gleich mit ihm starten. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du bei der Hagar das Chaos wieder geordnet hast. Danke, dass sie am Schluss erkennen konnte, dass du ein guter Gott bist. Dass du einer bist, der wirklich aus dem Chaos, wo wir Menschen manches Mal anrichten, das Beste machen kannst. Und in all diesem Chaos auch um uns herum und vielleicht auch in unserem Leben, lass uns ganz bewusst zu dir kommen. Lass es uns mit dir ordnen. Lass uns verstehen, dass wir dich als unsere Nummer eins in unserem Leben haben. Und danke, dass du so gnädig und so barmherzig bist und dich nicht abwendest, wenn wir Chaos produzieren, sondern dass du ein helfender Gott bist. Und danke auch, dass du das auch dieses Jahr in unserer Gemeinde, in unseren Familien und auch in unser persönlichem Leben machst, nicht nur machen willst, sondern dass du es machst, wenn wir dich dort hineinlassen. Herr, schenk uns da immer wieder diesen Blick für die Wüste, dass wir uns Orte suchen, wo wir nur mit dir zusammen sind. Und danke, danke wirklich, dass es dich gibt, dass es dich in unserem Leben gibt und dass wir dich haben können. Amen.